Guten Morgen. Ich möchte zuerst Gott danken für diese Gelegenheit, der Predigt zu halten. Und ich möchte Robin auch danken für die Gelegenheit und euch auch. Letzte Woche Robin hat Gemeinde und Jüngerschaft über Gemeinde und Jüngerschaft gepredigt. Und von Lukas 14, 25 bis 35. Er hat über, wie können wir Gott mehr lieben und wie müssen wir, sollen wir das Kreuz zu tragen. Heute, das Thema lautet Mission und Gemeinde und Mission von Matthäus 28, 18 bis 20. Es gibt drei Punkte. Erstes, Jesus Macht. Zweites, Jesus Befehl und unsere Verantwortung. Und drittens, die Versprechung des Jesus. Ich möchte für uns beten. Vater, ich danke dir, dass dein Wort ist Wahrheit, lebendig, heilig. Du hast gesagt, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. In Jesus Namen. Amen. In Johannes 19,30, als Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht. Das Werk der Erlösung war vollbracht. Durch das ungehorsame Verhalten von Adam wurden denn die Menschen, die in Sünde gebracht und wurden geistlich getötet. Römerbrief 5,12. Die Menschen können sich selbst nicht erretten, weil Errettung von außen kommen muss. Deshalb Gott seinen einzigen Sohn, Jesus, in die Welt gesandt, um für die Sünde der Menschen zu sterben. Als Jesus am Kreuz starb, hat er den Teufel, die Sünde und den Tod besiegt. Der Tod und die Auferstehung von Christus ist die gute Nachricht, das Evangelium. Das Evangelium ist die bedeutendste Nachricht für die ganze Welt, weil es die einzige Lösung für das größte Problem des Menschen ist, nämlich die Sünde. Nach der Auferstehung und vor seiner Himmelfahrt sprach Jesus viele Dinge zu seinen Jüngern und zu anderen Menschen. Aber am wichtigsten ist der Missionsbefehl in Matthäus 28, 18 bis 20. John Piper sagt, the mission begins where redemption ends. Auf Deutsch, die Mission beginnt, wo die Erlösung endet. Der Missionsbefehl ist eine wichtigste Verantwortung für die Gemeinde. Es ist die Hauptaufgabe, Hauptaufgabe der Gemeinde, weil noch vor der Grundlegung der Welt die Erlösung der Menschen in Gottes Gedanken war. Das wir lesen in verschiedenen Stellen, zum Beispiel Epheser 1, 4 bis 6, 1. Petrus 1, 18 bis 20, Offenbarung 13, 8. Der Dreieinigkeit hat an unserem Rettungsplan vor der Grundlegung der Welt gearbeitet. Der Vater an den Plan gedacht, Römer 8:32. Der Sohn gab sein Leben für diesen Plan. Und der Heilige Geist hat den Willen Gottes, nämlich die Erlösung für diesen Plan, erfüllt. Bevor wir uns mit dem Predigtest beschäftigen, lass uns den Titel betrachten. Gemeinde und Mission. Das Wort Gemeinde heißt auf Griechisch Ekklesia. Ekklesia bedeutet Versammlung. In der Bibel, Ekklesia, spricht man von einer Versammlung von Gläubigen. Sie versammelten sich, um Gott anzubeten. Das Wort Ekklesia findet man mehr als 100 Mal im Neuen Testament. Im Alten Testament bedeutet das Wort Kahal, Versammlung. Israel hat sich vor Gott versammelt, um sein Wort zu hören und für andere religiöse Sachen. Das Mission bedeutet, den Zweck, die Existenz oder die Funktion für eine Gemeinde. Es gibt verschiedene Zwecke, Funktionen, Ziele, wie der Anbetung, Gottes Wort zu verkündigen, Jüngerschaft, Gemeinschaft, Mission und Evangelisation. Heute Morgen wollen wir uns mit dem Thema Gemeinde und Mission beschäftigen. Wir betonen besonders die Mission, weil die Statistik, das ist die Statistik von Amerika, Statistik zeigt, dass eine große Menge von der Christen ihren Glauben nicht bezeugen. Über Weihnachten habe ich eine Predigt zum Thema Tell someone oder Teile es jemanden mit von einem Pastor in Amerika, Greg Laurie, gehört. Er sagte, 95% der Christen in Amerika haben niemals eine Person zur Bekehrung begleitet. Nur 2% von den Christen haben einen Ungläubigen in ihre Gemeinde eingeladen. 95% der Christen haben selten oder niemals über ihren Glauben erzählt. Sie können im Internet www.harvest.org diese Predigt finden. Natürlich ist es traurig, diese Nachricht zu hören. Aber heute können wir uns dafür entscheiden, diese Statistik zu ändern. Mit Gottes Hilfe und seiner Kraft, es ist möglich. Ich lese den Predigttext von Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und sehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Liebe Gemeinde, bevor ich zum ersten Punkt komme, wollte ich sagen, dass jedes Wort in diesen drei Versen sehr wichtig ist. Es ist ein Befehl von Jesus. In der Bibel haben wir Befehle, Versprechungen, Warnungen, Beispiele und andere wichtige Dinge. Matthäus 28, 18 bis 20 ist ein Imperativ und nicht eine Empfehlung. Deswegen es ist ein Befehl. Die Worte "alle Macht" und "ich bin bei euch alle Tage" sind wie eine Bücherstütze. Die Befehle, die Jesus uns gab, die dazwischen sind, sind machbar, weil seine Macht und seine Gegenwart vor uns hergehen werden und bewirken, was ihm gefällt. Jesaja 25, 10 bis 11, Luther Übersetzung. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie furchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Lass uns die ersten Punkt mit dieser Ermutigung betrachten. Erster Punkt, Jesus Macht. Matthäus schreibt in Vers 18, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Es ist nicht schwer, die Macht einer Person zu erkennen. Es kommt darauf an, welches Amt die Person ausübt und was für ein Ressourcen der Person hat. Ein amerikanischer Präsident oder ein Ministerpräsidentin aus Großbritannien haben viel Macht. Sie haben Macht über das Militär, über Finanzen, weltweiten Einfluss, etc. Obwohl ihre Macht groß ist, ist sie trotzdem begrenzt. Aber die Macht, die Jesus hat, ist unbeschreibbar, unfassbar, unberechenbar und grenzenlos. In Vers 18, Jesus spricht zu den Jüngern nach seinem Triumph über Satan und Tod. Liebe Gemeinde, Jesus ist allmächtig. Er hat Himmel und auf Erden. Er hat Macht im Himmel und auf Erden. Er hat die absolute Macht, die oberste Macht. Er ist souverän über alle Schöpfung, alle Menschen, gläubig und ungläubig. Er hat Macht über den Engel, über den Teufel und seine gefallenen Engel. Niemand kann gegen seine Macht bestehen. Daniel über Jesus schreibt über Jesus in Kapitel 7, Vers 14. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum, so dass es nicht zerstört wird. Hört, was das Neue Testament über die Macht von Jesus spricht. Seine Worte haben Macht. In Lukas 4, 31, 32. Und er kam nach Kapernaum hinab, eine Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Schabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre. Denn sein Wort war mit Vollmacht. Sein Macht über den Tod. In Johannes 11, Vers 43, 44. Er rief Lazarus, den verstorbenen Mann, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Seine Macht über unreine Geister. Markus Evangelium, 1. Kapitel 35, 36. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Jesus hat die Macht, ewiges Leben zu geben. Johannes 17, 2. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben zu geben. Als Jesus in die Welt kam, erzählte er den Pharisäern über seine Macht. In Johannes 10, 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lese es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. liebe Gemeinde, mit dieser Souveränität sandte Jesus seine Jünger mit seiner Botschaft in die ganze Welt. Und mit derselben Vollmacht sendet Jesus uns heute zu den Menschen, die noch nicht das Evangelium gehört haben. Der zweite Punkt. Jesus befiehlt uns unsere Verantwortung. In den Versen 90 bis 20 werden vier Befehle beschrieben. Geht hinaus, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft und lehrt. So, geht hinaus, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft und lehrt. Der erste Befehl, geht. Geht ist ein Verb. Ein Verb zeigt Aktion oder Bewegung. Jesus sagt zu den Jüngern, einfach unterwegs sein mit dem Evangelium. Geht bedeutet, es ist ein Imperativ, geht bedeutet, wenn man unterwegs ist, in einem Zustand zu bleiben, in dem man immer bereit ist, über seine Hoffnung an Jesus zu sprechen oder verkündigen. Zum Beispiel, wenn du beim Einkauf bist und ein Mann oder eine Frau deine Kette mit einem Kreuz anschaut oder dein Jesus-T-Shirt sieht und dich dann fragt, was das bedeutet. Du nützt diese von Gott gegebene Möglichkeit, über deinen Glauben zu erzählen. Oder wenn du beispielsweise auf der Arbeit vor dem Mittagessen betest. Eines Tages fragt dich dein Kollege, was und warum du das machst. Du erzählst dann von deinem alten Leben, dein Leben ohne Jesus. Dann beschreibst du, wie Jesus dein Leben verändert hat und was für eine Hoffnung du jetzt in Jesus hast. Eigentlich ist Geht eine Bereitschaft, bei der du immer bereit bist, das Evangelium weiterzugeben. Des Weiteren Befehl, macht alle Nationen zu Jüngern. Alle Nationen über Jesus Christus hören, weil Gott ist der Schöpfer über alle Völker. Lukas sagt in Apostelgeschichte 17, 26 und 27, und er hat aus einem jeder Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Liebe Gemeinde, egal aus welchem Land eine Person stammt, welche Sprache er oder sie spricht, was für eine Hautfarbe eine Person hat und welchen Gott er oder sie anbetet. Sie sind Gottes Schöpfung und deshalb gehören sie dem allmächtigen Gott. Aus diesem Grund befahl Jesus seinen Jüngern, überall in der Welt die gute Nachricht zu verkündigen. Als Jesus auferstanden ist. Das Wort Nationen ist nicht mit den Nationen wie Deutschland oder England zu tun, gleichzusetzen. Es ist vielmehr, es ist eine Volksgruppe wie Kurdisch oder Irula aus Südindien oder Tarumara-Indianer aus Mexiko. Macht alle Nationen zu Jünger bedeutet, einfach das Evangelium an alle Nationen zu verkündigen. Es beschreibt, was Jesus für die Menschen getan hat, nämlich, dass er für uns starb, um uns von der Sünde zu befreien. In Markus 10, 45 sagte Jesus, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu deinen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir sollten erklären, dass Adam gegen Gott gesündigt hat. Seine böse Aktion, nämlich die Sünde, traf alle Menschen. Ich lese von Römer 5, 12. Darum, wie durch einen Mensch die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Obwohl es hoffnungslos aussieht, sollen wir Gottes ewiges Rettungsplan den Menschen erklären. Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, 8 bis 10, so schäme dich nun nicht des Zeugnis unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Menschen, die noch nicht Jesus Christus kennen, müssen Gottes ewige Absicht kennen, nämlich, dass er seinen Sohn für unsere Sünde geopfert hat. Sie müssen wissen, Gott wollte, dass alle Menschen zu ihm kommen und niemand verloren geht. Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, 3, dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 3, 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Ohne Christus, der Mittler, können wir nicht zu Gott kommen, weil Gott heilig ist und wir wegen unserer Sünde unheilig sind. Freunde, der Missionsbefehl ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gemeinde. Höre bitte, was Petrus sagt in 1. Petrus 2, 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Liebe Geschwister, Gott kommt immer als Erster. Er hat uns vor einem bestimmten Grund errettet, nämlich ihn anzubeten. Zweitens, die Evangelisation. Gott hat uns errettet, um erstens ihn anzubeten und zweitens, um sein großartiges Werk, die Erlösung des aller Menschen, die er durch Christus vollendet hat, in der ganzen Welt zu verkündigen. Dies sind die zwei Hauptaufgaben der Christen. Es ist unsere Verantwortung, die gute Nachricht weitergeben, weil er es uns befohlen hat und weil wir sein Volk sind. Liebe Gemeinde, lass uns mit der Macht und der Nachricht, die Jesus uns gab, Stück für Stück unsere Stadt für den Herrn gewinnen. Wenn wir unterwegs sind, sollten wir uns daran erinnern, dass es unsere Aufgabe ist, Gottes Wort zu verkündigen. Sprich einen Samen zu pflanzen, das Ergebnis aber ist Gottes Werk. Er ist derjenige, der die Ernte bringt, Matthäus 9, 38. Er ist derjenige, der das Licht in ein Herz aufleuchtet, 2. Korinther 4, 6. Er ist derjenige, der den Samen keimt. Markus 4, 26, 28. Hier ist ein Beispiel, wie der Heilige Geist unser Zeugnis nutzt oder wie Gott und die Menschen zusammenarbeiten, um eine Person vor Gott zu gewinnen. Lukas beschreibt dieses unglaubliche Werk des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 16, 13 bis 14. Das ist eine Geschichte, wo Paulus in Philippi ist und geht am Schabbat zu beten. Und das passiert hier in Apostelgeschichte 16. Und am Tag des Schabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einem Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau namens Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was Paulus geredet wurde. Liebe Geschwister, wenn wir jemand anderen ein Zeugnis geben, wird Gott durch den Heiligen Geist demjenigen die Augen und das Herz öffnen, sodass der Ungläubig bereit ist, Jesus Christus zu glauben und nachfolgen möchte. In Johannes 10, 16, Jesus sagt, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch dies muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Wenn wir das Evangelium verkündigen, werden die ungläubigen Schafe Jesus Stimme hören, weil Jesus unsere Stimme nützt, um mit ihnen zu sprechen. Sobald die gute Nachricht aus unserem Mund kommt, ist eine unglaubliche, unfassbare Änderung im Herzen des Ungläubigen zu erkennen, weil er hört Jesus Stimme und er wollte Gott gehorchen. Liebe Gemeinde, wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Matthäus 5, 13 bis 16. Ein bisschen Salz breitet sich durch das Essen aus. Und es wird lecker. Eine Kerze bringt Licht in ein dunkles Zimmer. Und es wird hell. So ist ein Christ. Er durchdringt seine Umgebung und versucht, eine Brücke zu bauen und ins Gespräch zu kommen. Liebe Gemeinde, die Ernte ist groß in München, weil Gott so viele Ausländer zu uns geschickt hat. Willst du mit Menschen eine Beziehung bauen, um die gute Nachricht weiterzugeben zu können? Und vielleicht heute ruft Gott dich, ein Missionar zu werden. Willst du heute eine Entscheidung treffen und Jesus folgen? Egal wohin oder wo oder zu welcher Volksgruppe er dich führt. Der dritte Befehl lautet Taufen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Befehl ist, dass man zuerst das Evangelium verkündigen soll. Wenn man sich bekehrt hat, lass man sich taufen. Das Neue Testament lehrt uns diese Reihenfolge. Zuerst ist die unsichtbare Veränderung hier innerlich, das nur Gott allein bewirken kann. Und dann kommt die Taufe. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, 38, nach Petrus' großen Predigt an Pfingsten, fragte die Menschen Petrus, die Gottes Wort gehört haben, was sie tun sollen. Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesus Christi. In Samaria, als die Samariter das Evangelium von Philippus gehört haben, sagt den Text in Apostelgeschichte 8, 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium von Reich Gottes und dem Herrn und dem Namen Jesus Christi verkündigte, ließen sich taufen. Der Äthiopien-Krämerer in Apostelgeschichte 8, 36, als er die gute Nachricht gehört hat, ließ er sich taufen. Als der Apostel Paulus den Herrn sah und als ihm Hananias ihn begegnete, ließ er sich sofort taufen. Apostelgeschichte 9, 18. Jesus, unseren Herrn, als er seinen Missionsdienst angefangen hatte, hatte er sich von Johannes taufen lassen. Obwohl er keine Sünde hat, 2. Korinther 5, 21, trotzdem lässt er sich taufen, weil er sich mit uns sündigen Menschen identifiziert hatte. Die Taufe von Jesus war eine Verkündigung oder Deklaration, dass er in der Zukunft für die Menschen sterben, begraben, auferstehen wird. Liebe Gemeinde, Taufe und Abendmahl sind zwei Anordnungen, an das Jesus uns befohlen hat. Man nimmt an diesem Teil, an diesen zwei Anordnungen nach der Bekehrung teil. Was ist Taufe? Und warum lehrt Jesus, dass man sich nach der Bekehrung taufen lassen muss? Das Wort Baptizo bedeutet untertauchen. Im Neuen Testament wurde Taufe immer praktiziert als untertauchen. Als Jesus getauft war, sagt der Text Matthäus 3,16a, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. In Johannes 3,23 steht, aber auch Johannes taufte zu Enon nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Die zwei Texte und andere Texte im Neuen Testament lehrt uns, dass ein Christ immer untergetaucht wird, wenn er getauft wurde. Es gibt verschiedene Texte über die Taufe, aber ich möchte hier Römerbrief 6,1-5 betrachten. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wie die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus dem Tod auferweckt worden ist, durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus dem Tod auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit Christus der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Taufe ist eine Identifizierung mit Christus. Es ist ein Bild, eine Repräsentation. Taufe erinnert uns an Christus erlösende Tod. Was hat Christus gemacht, als er am Kreuz starb? Er hat alle unsere Sünde auf sich genommen. 1. Petrus 2, 24. Er sühnte für unsere Sünde. 1. Johannes 2, 2. Er hatte Gottes Sohn an sich genommen. Jesaja 53. Liebe Gemeinde, wenn wir unters Wasser tauchen, erinnern wir ans Jesus größte Tat. Wir identifizieren uns mit Christus an seinem Tod für unsere Sünde. In der Taufe identifizieren wir uns mit Christus Begrabnis. Wir sind vor die Sünde gestorben, Römer 6, 2. Das heißt, wenn wir unter Wasser sind, unser alter Adam, altes Leben, Römerbrief 6, 6, ist tot und ist begraben. Leon Morris, als ein Neuer Testament-Professor, sagt, Burial emphasizes the completeness and finality of the death. Begraben betont Vollkommenheit und Endgültigkeit des Todes. In der Taufe identifizieren wir uns mit Christus Auferstehung. Am dritten Tag, als Christus auferstanden hat er Satan und die Sünde besiegt. Wenn wir aus dem Wasser kommen, sind wir verbunden, Römer 6,5, mit Christus, dem neuen Adam. Wir werden in Neuheit im Leben wandeln, weil wir nicht mehr der Sünde dienen. Jesus befahl seinen Jüngern, dass sie die neue bekehren, Jünger, in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen müssen, weil die Dreieinigkeit vor der Grundlegung der Welt ihre Erlösung geplant und an ihr gearbeitet haben. Weil an dem Tag, wenn sie an Gott geglaubt haben, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben zu der Gläubige gekommen und sie wohnt in ihm für Ewigkeit. Johannes 14, 16 bis 20 und Vers 23. Liebe Gemeinde, Taufe ist der erste Schritt, bei der wir bestätigen, dass wir Jesus Nachfolger sind. Es ist der erste Schritt der Gehorsamkeit, in unserer lebenslangen Gehorsamkeit zu unserem Herrn Jesus Christus. Die Taufe ist ein Zeugnis für die Welt, wie wir sind und zu wem wir gehören, nämlich zu Jesus Christus, unserem Erlöser und Herrn. Wenn es hier jemanden gibt, unter uns gibt, der nach seiner Bekehrung noch nicht getauft wurde, ermutige ich denjenigen, darüber nachzudenken und sich taufen zu lassen. Der vierte Befehl lautet, lehren. Jesus sagt, lehrt sie, alles zu bewahren, was ich geboten habe. Luther übersetzt, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus sagt in Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Das heißt, ein Jünger, der Jesus liebt, wird gern sein Wort halten oder bewahren. Freunde, die Bibel ist Gottes Wort und wir müssen es bewahren und gehorchen. 1. Samuel 15, 22. Insbesondere das Evangelium, wo Jesus lehrt, ist sehr wichtig. Die Eltern, ein Pastor, die Gemeinde, ein Prediger, ein Missionar, Bibelkreisleiter, Kindergottesdienstleiter oder Leiterin und so weiter müssen Gottes Wort lehren. Lehren ist sehr wichtig, weil die Bibel bewahrt uns, nicht gegen Gott zu sündigen. Psalm 119, 11. Es hilft uns beim geistlichen Wachstum. 1. Petrus 2, 2. Es hilft uns beim Heiligung, weil ohne die niemand den Herrn schauen wird. Hebräerbrief 12, 14. Gottes Wort bewahrt uns vor der Welt und seiner Versuchung. Gottes Wort bringt letztendlich zur Rettung, weil Menschen wie Judas und Dimas in 1. Timotheus 4, 10, die von Geld und der Welt versucht wurden, hatten Jesus verleugnet. Mein Gebet ist, dass wir als Gemeinde immer Gottes Wort halten, gehorchen und genießen. Der letzte Punkt, die Versprechung des Jesus. In Vers 20, Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. An Pfingsten, als der versprochene Heilige Geist kam, die Jungen mit Macht des Jesus haben überall das Evangelium verkündigt. Der junge Thomas war sogar bis nach Indien gereist. Trotz vieler Leiden waren die Jungen dem Befehl von Jesus treu. Alle Jungen außer Johannes, der Apostel Paulus und Jakobus, die Brüder von Jesus, haben für das Evangelium ihr Leben gegeben. Aber Jesus Christus, Immanuel, Gott mit uns, war immer bei ihnen und hat sie bewahrt. Liebe Geschwister, der Missionsbefehl, den Jesus uns gegeben hat, ist noch nicht fertig. Es gibt viele Menschen in unserer Stadt, die noch nicht von Jesus, von der guten Nachricht gehört haben. Ich hoffe und bete, dass wir dieses Jahr eine Missionsgemeinde werden können. Auf Englisch ich wollte sagen, a mission-minded church. A mission-minded church. Ich bete, dass jeder einzelne von uns und wir als Gemeinde zusammen mit Paulus sagen, wie er gesagt hat in Apostelgeschichte 20, 24, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Amen. Vater, ich danke dir für dieses wunderbare Stück von deinem Wort. Danke, dass du uns alles gemacht hast am Kreuz, als du für uns gestorben bist, auferstanden bist. Und du hast gesagt zu den Jüngern und zu uns heute Morgen, dass du hast alle Macht. Und du hast auch, du willst uns bewahren, du willst uns mit uns sein, als wir unterwegs sind. So mit deiner Macht und deiner Gegenwart, wir möchten immer unterwegs sein, weil du hilfst uns, dein Wort zu anderen sagen. Du hilfst uns, das Evangelium weiterzugeben. So gib dieses Jahr, ich bete, dass du gibst jeder Einzelnen hier und für mich Kühnheit, das Wort, das Evangelium weiterzugeben. So am Ende des Jahres, wir können zurückschauen und denken, wie du uns geholfen hast und wie viele Menschen jetzt haben dein Wort gehört hier in der Stadt München. Segne unsere Gemeinde, Gott. Gib uns, was wir brauchen heute Morgen. Vielleicht heute ist eine Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, was du machen wirst durch uns. In Jesus' Namen. Amen.